Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Alessio Grosso und heute ein weiteres Interview. Auf meinem Kanal, ich hatte es schon mal auf Instagram angesprochen, ich weiß nicht, ob ich auf YouTube angesprochen habe, aber es geht jetzt auf meinem Kanal alles um Web3, Marketing, Community und Musik. Das sind die drei Punkte, in denen es sich für mich beim Web3 handelt. Wer das Web3 nicht verfolgt, abonniert gerne. Das ist so mehr oder weniger der Hauptbestandteil des Kanals und wie ihr das Ganze inklusive NFTs und so weiter nutzen könnt, eben Web3 Marketing und vor allem auch die Community, das Community Building und so weiter. Ich habe heute ein Interview, was eigentlich untypisch ist für den Kanal bisher, was aber nicht untypisch sein wird für die Zukunft. Es ist kein Artist, es ist kein Rapper oder sonstiges, sondern es ist ein junger Kerl. Stell dich einfach mal kurz vor.
Hi, ich bin der Jan, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere Jura hier in Wiesbaden in Hessen. Und ich beschäftige mich seit ein paar Jahren mit Startups und gerade gründen wir auch etwas im Webteil. Ja.
Genau. Und da das so ein bisschen zusammenpasst, wir haben uns auf dem Discord kennengelernt, also so ziemlich Zufall, sage ich jetzt mal. Wie das so ist, es kann schneller kommen, als man denkt. Und da haben wir gedacht, ey, für mich passt das, für euch passt das. Wir reden heute über Yokupas. Yokupas wird auch ausgesprochen, ne?
Genau, ja.
Was es ist, erklärt der jetzt alles. Aber und welchen Einfluss es auch auf die einzelnen Branchen hat. Also sowohl auf die Musikindustrie, da werden auch ein, zwei Vorteile kommen. Also am besten auch dranbleiben. Ich mache hier auch die Timestamps rein. Aber auch, was Yokupas überhaupt ist, was mit Web3 zu tun hat, was es mit NFTs zu tun hat und allgemein die Geschichte hinter dem Ganzen. Wer steckt dahinter? Das seht ihr heute alles. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ansonsten würde ich sagen, let's go, oder?
Ja.
Safe.
Los geht's.
Genau. Ja, wie gesagt, ich habe es mich auch gefragt, aber wie seid ihr zu dem Projekt gekommen? Und gleich zweite Frage hinterher, was bedeutet der Name? Also,
Okay,
warum der Name?
ich fange mal an, wie wir dazu gekommen sind. Also es war ein langer Prozess, ein super langer Prozess. Ich würde sagen, als ich 19 war, da hat das Ganze angefangen. Ich bin jetzt Ende 20, werde jetzt bald 21. Da haben wir uns zusammengesetzt mit unseren Freunden und haben angefangen zu programmieren. Wir hatten die Idee, hey, eine Fitness-Social-Media-App. Und dann haben wir einfach zu dritt, zu viert eine App programmiert. Ist nie wirklich aus der Beta herausgekommen. Die Idee war so ein Fitness-Social-Network und dann zusammen so immer die Ergebnisse vergleichen und sowas. Und dann sind wir plötzlich in NFTs reingekommen, dann im März 2021. Und da haben wir dann auch eine App gebaut, NFT Metro hieß die und heißt immer noch, sie ist immer noch im App Store und im Play Store, hat knapp 5000 registrierte Nutzer zurzeit. Und es war so der erste NFT-Marktplatz, den es damals gab für mobile Geräte als App. Und da haben wir dann sehr viele Sachen zusammen erkundet, würde ich behaupten. Also wir haben den NFT-Marktplatz gehabt, dann hatten wir ein Weinprojekt mit einem Weinlabel hier aus Hessen und haben zusammen Weine rausgebracht mit NFTs verknüpft als so Urkunden für den Wein, dass er echt ist. Da haben wir auch noch ein bisschen Legal Tech gemacht und bei Legal Tech, das heißt, wir wollten für die Kanzleien ein Dokumentspeichertool bauen. Da haben wir dann auch eine Technologie gebaut, wie wir dann segmentiert verschlüsseln können. Das hört sich jetzt so krass an, aber es ist eigentlich, dass du jetzt ein gewisses Datenbündel, also du hast auch den Namen und das Alter zum Beispiel, und du verschlüsselst sie anders. Und dadurch kannst du nur einen Schlüssel ausgeben. Der User bekommt trotzdem alle Daten, aber er kann nur diese Daten sehen, die anderen halt nicht. So, und dann sind wir so ein bisschen da rausgekommen, weil wir haben gemerkt, okay, das ganze Kanzlei-Ding ist nicht unser Ding. Aber dann wurden ich und mein Kumpel Philipp, mit dem ich das Ganze mache und schon seit Jahren zusammenarbeite, wurden wir dann eingeladen zu einem Vorstandsmitglied von einer Immobiliengesellschaft. Ja? Und die wollen jetzt auch ins Metaverse in den nächsten Jahren. Die machen so Baumodule und sagen, okay, das wird richtig krass. Du gehst rein, der Raum weiß, wer du bist, die Farbe passt sich an, da kommt ein Fernseher hin. Der Raum passt sich so an dich an und dem echten Leben. Und das ist so dieser Schnitt zwischen beiden, das Digitale und das Echte. Und dann hat er gemeint, hey, ich weiß, dass ihr etwas mit NFTs macht und da euch gut auskennt. Könnt ihr mir etwas bauen, wo man so diese Authentifikation hat, damit wir wissen, wer jetzt in den Raum kommt. Und damit diese Person dann nicht nur sagt, hey, ich bin das, sondern auch da drin steht, was für Vorlieben diese Person hat, was für Motivationen und damit man damit arbeiten kann. Und dann haben wir ein bisschen gegrübelt und dann hat es auch angefangen. Dann hat Yokopass angefangen. Und es ist, das machen wir immer noch weiter, dauert auch ein bisschen. Ja, so große Unternehmen sind immer langsam. Aber wir wollen immer bauen. Wir wollen bauen, designen, programmieren, sowas. Mhm. Und dann haben wir das einfach mal weitergesponnen. So, hey, ist eine coole Sache. Was können wir daraus machen? Können das andere Leute gebrauchen? Und dann haben wir gemeint, okay, cool. Was sind denn so diese Räume im Digitalen, im Internet? Das sind eigentlich Webseiten. Okay, dann lass doch etwas bauen für Webseiten, wo wir mit NFTs uns einloggen können. Gibt es sowas? Gibt es da irgendwie den Need dafür? Und ja, den gibt es auch wirklich. Weil gerade kennen wir es, du kannst dich mit einem Wallet einloggen. Login with MetaMask. Ganz einfach. Ist cool. Ja. So, dann kennen die dein Wallet, dann können sie ein User-Profil bei dir da eben erstellen. Aber das führt eigentlich dieses Problem, was wir gerade haben, eigentlich nur weiter. Weil wir haben kein Metaverse, wir haben ein Multiverse in ganz viele kleine Sachen aufgeteilt. Die Daten fließen nicht wirklich. Außer jetzt, ich sage jetzt hier, ich hau ein NFT in dein Wallet rein, dann lese ich die NFTs aus. Okay, cool, aber das geht doch schon in unsere Richtung.
Okay, aber eine Zwischenlinie muss ich sagen. Für die Leute, die nicht wissen, was MetaMask ist, das ist mehr oder weniger der Geldbeutel, wo eigentlich ein Web3-Geldbeutel, sage ich jetzt mal, für NFTs und Kryptowährungen, kann man es so nennen? Der auch als individueller Login für OpenSea und so weiter alles genutzt werden kann. Also da bist du gleich into und hast mehr oder weniger wie einen gespeicherten Login, der halt nicht mit dem Passwort und so weiter verbunden ist, sondern eben mit deiner, mit deiner Public Address und so weiter von der Wallet auf der Chain.
Ja, also genau. Du hast ja auch ein Wallet-Passwort, so diesen Secret Key.
Ja.
Und es ist cool, also es funktioniert, aber es könnte besser funktionieren. Ich denke, da gibt es ein paar UX-Sachen, die eben noch nicht so gut laufen. Und so haben wir auch in den letzten Wochen dann eben uns mit ganz vielen Leuten zusammengesetzt, mit ganz vielen Leuten gesprochen, selber auch Content rausgehauen. Wir haben ein White Paper gemacht, wir haben für den Automotive, also für den Autosektor, haben wir auch noch was gemacht, wie können wir das da eigentlich benutzen, so ein NFT-Login, was kann der eigentlich? Und dann sind wir auch dazu gekommen, okay, jetzt, es gibt ein paar Sachen, die wir einbauen.
Lass uns mal in zwei, also sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass die Leute es direkt verstehen, um was es geht. Erklär mal, in welche Richtung Yokopass geht und dann gehen wir auf das Businessmodell ein mit dem Cashback, sage ich mal. Weil ich glaube, das ist das Wichtigere, dass man das greifen kann, weißt du? Also Yokopass, um zu reflektieren, die Immobilienfirma hat euch angeschrieben, gesagt, ey, gibt es nicht so ein universellen Login, wo wir die Daten der möglichen Kunden eben schon haben? Und dann seid ihr weitergegangen, habt das Ganze irgendwie entwickelt, habt schon ein Whitepaper geschrieben, aber ihr wollt jetzt Folgendes bauen und das ist was? Yokopass ist ein individueller Cookie, eine Cookie-Sammlung, ein individuelles NFT, wo mehr oder weniger die Cookies und die Daten aus dem Internet, wenn die User wollen, eben gesammelt werden.
Ja, es ist das Upgrade zur normalen Wallet-Börse, weil wir da eben eine Infrastruktur drumhauen. Was heißt es konkret? Konkret, es ist ein Single Sign-On. So, was wir haben wollen, das ist nicht jetzt so, wie es gerade ist, Login with Facebook steht, Login with Google, sondern dass da auch noch steht, Login with Yokopass. Und das Coole dabei ist, dass wenn du etwas machst, dann wird das dezentral gespeichert, mit deinem Schlüssel verschlüsselt. Nur du kannst diese Daten entschlüsseln. Keine Website kann sich herausnehmen, wenn du einfach drauf gehst, sich Daten von dir zu holen, außer du gibst denen den Schlüssel. Das ist die komplette Idee dahinter. Das heißt, du hast die Kontrolle und nicht mehr dieses schlechte Gefühl, wie wenn du jetzt gerade auf eine Website gehst, da steht dann alle Cookies akzeptieren und du klickst einfach auf alle Cookies akzeptieren, weil du einfach keinen Bock mehr hast, dieses Banner zu sehen und weil dieser Knopf auch der einzige ist, der jetzt schön aussieht und alle anderen Knöpfe schlecht aussehen und du noch 3 Klicks dazu machen musst. Ja. Das ist die ganze Idee dahinter.
Das heißt also, die Vorteile der NFTs, die genutzt werden, sind zum einen Transparenz, weil man sehen kann, was, also weil jeder entscheiden kann, was er an Daten von sich freigeben will. Und zum anderen, welche Vorteile werden noch genutzt für, von den NFTs? Die Sicherheit.
Die Sicherheit ganz klar. Also, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist super sicher. Ein Ransomware-Attack kann nicht funktionieren. Also, Ransomware-Attacks sind einfach, jemand geht in ein System rein, verschlüsselt alles mit seinem eigenen Schlüssel und sagt dann, ja, jetzt gib mir Geld, damit ich es wieder entschlüssel. Sowas ist nicht möglich, weil die Daten nicht veränderbar sind. Und das ist auch das ganz Interessante dabei. Und es gibt auch einen Vorteil beim User, den man so direkt sonst nicht hat. Wenn man jetzt auf einer kleinen Website etwas macht, dann wird das auch gespeichert. Ja, also dann, wenn ich das so eingestellt habe bei mir in meinem Login-NFT, dass ich jetzt will, dass alle Webseiten eben Sachen speichern bei mir dezentral, okay, cool, wird gemacht, dann kann ich zur zweiten Website gehen und wenn ich will, kann ich dann das mit dir teilen, was ich bei der Website vorhin gemacht habe. Man müsste eigentlich meinen, dass es bei Facebook und Google auch so funktioniert. Zu einem bestimmten Grad funktioniert das auch so. Hauptsächlich wird es aber für Werbung genutzt und nicht für die zweite Website kann jetzt mit diesen Daten arbeiten und kann etwas Besseres daraus machen. Und eben, Google und Facebook haben die Daten. Die können damit machen, was sie wollen. Und wir wissen alle, was die damit machen. Und bei uns ist es so, wir wissen nicht mal, was da gespeichert ist, weil eben, wie gesagt, nur der Nutzer darauf zugreifen kann. Wir stellen einen Server und mehrere Server zur Verfügung, die dann automatisiert alles abarbeiten. Wir selber haben keine Ahnung, was gespeichert wird.
Das heißt, ihr habt die
Das ist die
Infrastruktur
Idee.
und die Leute können diese nutzen, um ihre privaten Daten mehr oder weniger sicher zu verwalten, transparent reinzuschauen, was überhaupt gesammelt wird, weil manchmal weiß man ja auch gar nicht, was gesammelt wird. Und jetzt kommt der dritte Part. Sie können aber auch noch davon profitieren, wenn Sie Daten freigeben.
Genau, wenn jetzt ein Nutzer irgendetwas macht und seine Daten teilt, Daten sind das Öl des Internets, würde ich behaupten. Und jeder ist scharf drauf, jeder will die haben und die Leute machen Geld damit. Und wenn ich jetzt hier, wie gesagt, jetzt ohne die jetzt wieder zu bashen, Google, Facebook, die machen Geld mit Daten.
Ja, nur, das sind
Wir,
Datenmaschinen.
ja, genau. Und wenn jetzt dieser Wert kreiert wird, dieser finanzielle Wert, warum sagen wir nicht einfach, dass der User jetzt auch davon was haben soll? Das funktioniert ja auch. Gucken wir uns Payback an. Payback ist das Ganze nur offline. Ich gehe in den Laden rein und ich halte meine Payback-Karte hin. Payback erstellt ein Profil von mir, was ich so alles kaufe. Payback verkauft diese Profile. Und dann sagt Payback noch, wenn du Payback implementierst, dann kommen die Leute zu dir, weil sie bei dir eben Geld zurückbekommen. So, ist aber auch super nervig. Also, wer wurde schon an der Kasse gefragt, haben sie eine Payback-Karte? Und dann denkt man sich so, vielleicht habe ich eine, aber ich habe keinen Bock, die rauszuholen. So.
Aber es gibt auch die Sammler, es gibt auch die Payback-Sammler. Es kann sich jetzt jemand angesprochen fühlen, muss aber nicht. Also sorry, deswegen. Es gibt auch die Sammler, die sind ziemlich heiß auf die Punkte. Da geht es auch zur Sache.
Ja, mag sein, mag
Ich habe
sein.
mal in der Kasse von Rewe gearbeitet, ich weiß, wovon ich rede.
Ja?
Ja,
Ja, also die fragen dich schon als Kassierer. Payback-Punkte bitte. So.
ich habe die aufgestellt,
Okay.
ne? Also das ist tatsächlich jahrelange Erfahrung. Nein, okay, nicht jahrelang, aber ich habe auf jeden Fall die Frage auch schon gestellt. Musste sie stellen.
Ja, so und wir haben dann ge gedacht, hey, es ist eigentlich perfekt, weil wenn ich mich jetzt einfach einlogge und da jetzt genauso viele Klicks habe wie bei Login with Facebook und Google. Also ein, zwei Klicks, mehr nicht. Und da dann dieses Payback-Ding schon drin ist, das ist ja schon meine Payback-Karte. Dann ist es super. Dann muss ich da nichts mehr vorzeigen beim Checkout. So, und wenn ich jetzt Daten teile, dann kann diese Website diese Daten benutzen und mir eine bessere Experience bieten und dann mit in der Hoffnung natürlich, weil das auch Unternehmen sind, dass ich jetzt dann irgendetwas kaufe. Muss ich nicht. Trotzdem nehmen sie meine Daten und trotzdem profitieren sie davon. Es gibt aber dann auch Nutzer, die dann eben etwas kaufen. Okay. Und diese Nutzer, die etwas kaufen, die bei uns ist es dann so, die finanzieren dann die Leute, die auch normal ihre Daten teilen. So. Also wir haben ja an sich dann, wir haben drei Leute. Drei verschiedene Leute. Person Nummer eins, ich bin voll anonym. Ich benutze JokoPass, Meine Daten sind zentral gespeichert. Ich teile keine Daten. Okay, das sind die ersten Personen. Dann haben wir die Personen, die sagen, hey, bis zu einem gewissen Grad finde ich es cool, irgendwelche Special Offers zu bekommen oder sowas. Deswegen teile ich auch gerne meine Daten mit den Webseiten, denen ich vertraue zum Beispiel. Mhm. So. Und dann von diesen beiden Personentypen kann jeder Personentyp etwas kaufen. So, der Anonyme kann etwas kaufen oder nicht. Der User Experience haben will, der kann etwas kaufen oder nicht. Wenn du etwas kaufst, bekommst du immer Cashback. So ist die Sache. Und diese Leute, die aber dann eben nichts kaufen, aber trotzdem ihre Daten teilen, die bekommen dann einen kleinen Prozentsatz. Von der Cashback-Verteilung ist es so, die User, 70% des Cashbacks geht an die User. 30% geht ans Netzwerk, damit die ganze Infrastruktur weiterlaufen kann. So, und von diesen 70%, die an die User gehen, gehen dann 90% geht an diese Person, die dann eben wirklich gekauft hat. Und 10% werden auf die restlichen Leute aufgeteilt, die nichts gekauft haben, aber ihre Daten geteilt haben.
Und die anderen? Und die anderen profitieren von der Infrastruktur von YocoPass durch diesen einfachen Login, transparente Übersicht und eben die Sicherheit der ganzen Infrastruktur.
Genau. Also wir wollen dann auch, die Sache ist, vor allem bei uns in Europa ist es so, dass wir schon auf unsere Daten achten. Die Amerikaner sind ein bisschen mehr so, hey, ich will den besten Deal. Aber bei uns ist es von der Mentalität so, dass wir wirklich auch darauf achten. Und so bieten wir dann eben auch Leuten eine Möglichkeit, sich anonym einzuloggen. Weil was hast du vorher gemacht, wenn du dich anonym einloggen wolltest? Du hast dich entweder gar nicht eingeloggt oder du hast jetzt irgend so eine Trash-E-Mail, die wahrscheinlich jeder von uns hat. Und mit dieser Trash-E-Mail hast du dich dann an überall einen Account erstellt. Ja. Und bei uns braucht man eben diese Trash-E-Mail nicht mehr. Diese Trash-E-Mail ist sozusagen schon eingebaut. Und trotzdem wird niemand irgendwie Rückschlüsse auf dich ziehen können. Und ich denke, das ist eine ziemlich coole Sache.
Ja, vor allem, aber was ich interessant finde, ist halt mehr, es macht das Internet zu einem Ort, wo man noch eine Wahl hat. Also selbst beim Cookies, ich sag dir ehrlich, das habe ich auch geschrieben beim Eimer, wenn ich auf ich erlaube Cookies drücke, dann kriege ich ein negatives Gefühl gegenüber der Seite. Klar, die müssen das machen, aber ich kriege ein negatives Gefühl gegenüber der Seite. Und ein negatives Gefühl eines Customers führt meistens nicht zum Kauf, wenn er nicht wirklich beabsichtigt ist, das zu machen. Weil Cookies sind einfach störend. Das ist auch keine Funktion für immer. Die wird auch in den nächsten Jahren verschwinden, da bin ich mir sicher. Genau wegen so Technologien eben. Aber was macht es für den Werbetreibenden mehr oder weniger, was bringt es dem Werbetreibenden oder eben dem, der das einbaut? Hast du schon kurz angerissen, aber da würde ich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen.
Ich denke, dass wir hier eine Kompromisslösung haben, von denen beide Seiten profitieren können. Denn es gibt diese Leute, wie ich schon gesagt habe, die sagen, hey, User Experience, geil. Und ich mag es auch, irgendwelche Special Offers zu bekommen. Und vor allem für Webseiten und auch für die kleineren Unternehmen ist es wichtig, wenn ich einen Kunden habe oder einen Besucher, dass ich weiß, wer dieser Besucher ist oder dass ich ihn zumindest irgendwie kontaktieren kann. Und es gibt dann diese Leute, die dann eben ihre Kontaktdetails da auch da lassen, weil sie dann irgendeinen Vorteil davon haben oder weil sie es einfach cool finden. Und dann habe ich dann eben als Unternehmen, ich habe dann eben die Leute, die voll anonym sind, aber dann trotzdem vielleicht kaufen, weil sie es cool finden, dass ich die trotzdem dabei haben will. Und dann gibt es die Leute, die mir dann auch zum Beispiel eine E-Mail-Adresse dann übermitteln. Und dann habe ich eine Liste von E-Mails, die deutlich, deutlich qualitativer ist, die ich dann auch anschreiben kann. Weil dann entfällt auch so diese ganze Arbeit, so diese schlechten Sachen aus die schlechten E-Mails, sag ich mal, auszusortieren und Leute damit zu nerven mit irgendeiner Werbung, die sie vielleicht gar nicht wollen.
Ja, die Hemmschwelle, und, geht die Kunden auch mit Sachen zu, ich glaube auch einfach zu kontaktieren, wird viel geringer, weil man ein besseres Gefühl hat, weil die Kunden es ja wollen. Also das ist ein Riesenpunkt, genau. Stimmt.
Und dann habe ich auch einen ganz anderen Kontext, eine ganz andere Beziehung zu diesen Kunden. Ich kann denen sagen, hey, ich finde es cool, dass du an sich hier mir die Möglichkeit gegeben hast, dich zu kontaktieren, weil das ist dann auch nicht normal. Und es ist auch nicht normal. Und es wird ja nicht irgendwie da drauf geforst auf diese Leute, dass sie es machen müssen. Und deswegen kann man eine viel, viel ehrlichere und bessere Konversation mit solchen Kunden auch haben.
Und eben der Login auf der Seite ist auch ein ganz klares Plus. Wenn man das eingibt, haben die User eine bessere Experience auf der einzelnen Seite. Und ja, das bessere Gefühl beim Kunden, ich glaube, das macht viel aus. Das meine ich, also das glaube ich wirklich. Das ist echt ein Riesenpunkt. Und vorher hattet ihr dieses White Paper ja ein bisschen ohne die User profitieren. Das finde ich auch wirklich ein Riesenpunkt, weil sonst sehe ich nicht den Wandel wie vom Web 3, sage ich jetzt mal. Wenn es Play to Earn gibt, habe ich ja auch geschrieben, dann kann es ja auch Play to, also Search to, keine Ahnung was geben. Du weißt, was ich meine. Also Daten freigeben mit und dadurch verdienen. Ich glaube, das ist der richtige Schritt auf jeden Fall. Und es führt meiner Meinung nach zu einem Internet, was ordentlich, also was besser strukturiert ist und nicht so dieses Gefühl gibt von, wir horchen dich aus in allem, was du machst.
Genau. Ja. Also weg von dem, du bist das Produkt oder es ist halt immer noch so. Ja, wir sind alle Konsumenten und wir werden alle von Unternehmen missbraucht irgendwie auch psychologisch durch unsere Instagram-Feeds zum Beispiel. Aber dass wir wirklich in eine Richtung geben, wo wir ehrlicher alle miteinander sind und auch solche Solutions nutzen. Das ist die Sache. Und wir mussten es auch erst lernen. Ja, es war ein Umdenken. Wir haben dann wirklich gemerkt, hey, vielleicht sollten wir die User auch dann jetzt wirklich auch daran beteiligen. Und dass das auch der bessere Weg ist insgesamt. Ja.
Ja, und das führt aber auch dazu, dass die User einen ganz anderen Einfluss auch auf die, eigentlich auch auf die Dings haben, auf die auf Yokopass, weil ihr habt ja auch einen Discord, also alles, worüber wir sprechen, wird auch in der Beschreibung verlinkt, sowohl User Experience, alles, also alles, von dem wir reden, ich packe einfach mal in die Beschreibung und dann schaut ihr euch das am besten an und ihr habt auch einen Discord, also wenn die Leute daran interessiert sind, schaut einfach mal im Discord vorbei, einfach mal zwischendrin gesagt, da werden auch jede Menge Infos, Announcements und so weiter gegeben und dazu genau das. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, du hast gesagt, du hast es gemacht. Das klappt, das war ein bisschen, da sind wir ein bisschen drüber gerusht. Du hast es gemacht mit wem? Mit deinem Kumpel?
So, ich habe mit meinem Kumpel Philipp, so, wir kennen uns seit der ersten Klasse, wir kennen uns seit 14 Jahren und wir waren eigentlich schon seit der ersten Klasse befreundet. Dann manchmal hatte ich immer die besten Freunde, aber man war immer so Kumpels mindestens. Und jetzt, nachdem wir aus der Schule raus sind, da haben wir gemerkt, hey, lass doch einfach hier irgendwelche Projekte zusammen machen. Haben wir früher schon gemacht, lass es jetzt weitermachen und wir lernen die ganze Zeit. Und es funktioniert. Die Zusammenarbeit funktioniert. Philipp war zuerst Designer, dann war er Programmierer. Ich war auch irgendwann mal Programmierer. Jetzt bin ich gefühlt irgendwie der Designer. Aber man funktioniert zusammen. So, und dann haben wir auch noch Benito dabei. Und Benito ist 25 Jahre alt, er ist schon ein bisschen älter als wir. Der hat auch super, super Karriere hingelegt. Was ich vor allem an ihm auch schätze, ist erstens seine Ehrlichkeit und zum anderen, er ist seit 7 Jahren beim gleichen Unternehmen. Und das finde ich auch irgendwie krass, dass heutzutage, wo man die ganze Zeit irgendwelche Leute macht, wo manche Leute nur 2-3 Monate irgendwo sind, finde ich es auch schon von Benito irgendwie besonders, dass er da 7 Jahre lang seit der Schule in einem Betrieb geblieben ist. Das finde ich krass.
Ich glaube aber, dass dieses, ich benutze überall 2-3 Monate, ist diese Startup-Mentalität, sage ich jetzt mal, von der ich jetzt, ich selbst jetzt nicht krass betroffen bin. Also ich habe da schon meinen Vibe, würde ich sagen, aber ich glaube, das ist eher so dieses Startup-Denken, weißt du, was ich meine? So, ich mache das und dann gehe ich gleich woanders hin, weil da fehlt mir die Spannung, weißt du, so dieses Ding. Aber 7 Jahre ist schon viel, das stimmt. Also 7 Jahre ist echt viel. Und Benito macht was?
Benito ist BWLer, also der ist Head of Sales und Logistics.
Und ich wollte wissen, was er bei euch macht. Also was
die. Ach so, also Benito ist Sales zuständig. Jetzt ist er dann eben für unseren Kontakt mit den Unternehmen, mit den Webseiten zuständig. Das macht er und Philipp ist hier der Programmierer. Wir haben auch übrigens, gestern haben wir auch unsere Beta getestet und hat funktioniert. Also wir sind jetzt noch nicht komplett gelauncht, aber das wird jetzt in den nächsten wenigen Wochen kommen. Krass. Und
Dann musst du mir auf jeden Fall mal einen Beta-Test geben.
Ja, und wir haben auch noch einen Berater, das ist der JD. Und JD ist auch sehr, sehr interessante Karriere hingelegt. Der hat in Oxford einen Master in Medizin gemacht und jetzt promoviert er gerade in Göttingen.
Krass.
Also, und promovieren tut er in Economics. Das hat so irgendwie mit NFT, so, das hat irgendwie alles irgendwie nichts zu tun. Ich meine, ich studiere Jura, Philipp macht noch eine Ausbildung nebenbei. Aber irgendwie sind wir da jetzt irgendwie reingeschlittert und ja, wir machen das seit knapp einem Jahr und JD ist sehr, sehr stark bei Tokenomics. Also wie das Ganze mit Token funktioniert, damit wir hier wirklich auch einen stabilen Launch haben und eben auch für die Investoren und für alle Leute, die dann irgendwas mit dem Token zu tun haben, dass da auch alles super
Ja.
abläuft.
Kannst du ja mal kurz eingehen, was sind da die Fragen, die man sich stellen muss, wenn es um Tokenomics geht?
Also es gibt einmal die
So die drei
rechtlichen
Hauptfragen.
Fragen, ja, die
Genau.
rechtlichen Fragen und dann die Economic-Fragen, also die ökonomischen Fragen. Auf den rechtlichen Fragen kommt es darauf an, auf die Investitionsbedingungen. Ja. Das White Paper sind mittlerweile auch reguliert, wird jetzt auch kommen mit der MiCA-Verordnung. Und da dann, was passiert? Kann man irgendwie mehr Tokens machen oder nicht? Müssen wir dir die Tokens dann wieder in Geld auszahlen zurück? Kannst du die wieder bei uns in Geld tauschen oder sowas? Das sind die Fragen, mit denen man sich da beschäftigen muss. Und zum anderen ist es natürlich auch die Supply. Und das Praktische, wie launchen wir das eigentlich? Ist es jetzt auf einem Decentralized Exchange? Okay, da gibt es dann einen Liquidity Pool, den wir aufsetzen müssen, damit die Leute traden können damit. Und wie groß machen wir den Pool eigentlich? Mit was pairen wir den? Machen wir den jetzt mit Solana, machen wir den jetzt mit Polygon oder Ethereum? So, das sind diese großen Fragen, denen wir uns stellen. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, wir werden es nicht auf Ethereum machen. Dadurch, dass Ethereum einfach viel zu hohe Gas-Fees hat und das wäre dann auch sehr unattraktiv am Ende. Und deswegen wollen wir dann auch mit deinem Team, wie zum Beispiel Solana, Silica, gucken wir uns auch an, die dann eben auch Teams dahinter haben und wollen, dass ihr eigenes Ökosystem größer wächst, dass wir da dann mit einem von denen zusammenarbeiten.
Ja, genau. Also das wäre auch interessant geworden, welche Blockchain es ist, aber das ist noch nicht fest, ne?
Ist noch nicht fest, aber wir tendieren zwischen Solana, Silica und Polygon. Ja.
Okay. Verstehe. Ich denke, man hat einen guten Einblick bekommen, was jetzt YocoPass mehr oder weniger für den Kunden bringt, also für den Werbetreibenden, für den User bringt. Welche Vorteile es bezüglich der Blockchain hat, was angewandt wird, beziehungsweise welche Vorteile von NFTs und so weiter genutzt werden. Vor allem die Verschlüsselung ist dann halt ein Riesenpunkt. Also nicht von NFTs, sondern die Kryptographie eben, von der wir auch gesprochen haben. Das ist auch ein Riesenpunkt. Aber wenn du jetzt in die Use Cases gehst, also wenn ich mir jetzt anschaue, okay, du hast vorhin die Automobilindustrie angesprochen. Welche Use Cases? Gib mir mal ein Use Case von da, zum Beispiel.
Also beim Auto ist ganz interessant, weil unsere Autos, die werden auch technologisch immer krasser. Und nehmen wir die neue S-Klasse, die hat überall Kameras, Sensoren, die erkennt mich. Ja. Die weiß, die kann auch erkennen, bin ich jetzt glücklich oder bin ich jetzt traurig. Was die S-Klasse nicht kann, die S-Klasse hat keinen Kontext. Sie weiß nicht, warum ich glücklich bin, warum ich traurig bin. Und wenn wir jetzt einen Yoko-Pass bei der S-Klasse dann zum Beispiel nutzen würden und die S-Klasse zum Beispiel weiß, dass ich gerade super gestresst bin, weil ich die ganze Zeit auf akademischen Webseiten bin, weil ich irgendeinen Aufsatz schreiben muss, so, und oder eine Hausarbeit, dann kann das die S-Klasse erkennen und gibt mir dann zum Beispiel nur die kürzesten Routen die ganze Zeit und versucht jetzt nicht irgendetwas großartig Tolles zu machen oder mich weiter zu stressen mit unnötigen Sachen.
Ja, und stellt
So,
vielleicht
das
auch
kann
dein
man
Auto auf
machen.
Komfortmodus.
Ja, genau, oder ja. Zum anderen könnte man dann sagen, hey, die S-Klasse hat jetzt erkannt, dass meine Hausarbeit fertig ist. Vielleicht schlägt die mir dann einfach mal vor, dass ich dann vielleicht 10 Kilometer länger fahre, aber jetzt an einer schönen Burg vorbei oder sowas. Oder
Naja.
die S-Klasse, solche Sachen. Muss man sich dann natürlich alles fragen, ob der Consumer das will, aber das sind die Sachen, die an sich möglich werden können. Auch Sachen, ich nehme meine Daten mit von Auto zu Auto. Ich habe ein Auto zu Hause, da habe ich meine Einstellung. Und hier wie das Getriebe, nicht das Getriebe, das Fahrgestell ist, wie das, die Sensoren alles sind. Und dann gehe ich in Urlaub und ich habe ein anderes Auto. Ich steige da einfach ein, boom, alles ist auf meine Einstellung.
Ja, das stimmt.
Ja, Sitze und alles.
Also ist ja unglaublich Big Data, so dieses Konzept halt auch, ne? Ist halt einfach so, dass diese Datenmasse, die bei YokuPass dann auch gesammelt wird, auch echt riesig ist, oder? Also wenn das, es ist gut, es ist skalierbar so, ja, aber es ist schon echt eine riesen Datenmenge, ne?
Genau. Es ist eine riesen Datenmenge, wird alles dezentral auf IPFS gespeichert.
Ja.
Das heißt, es wird verteilt. Es wird überall verteilt. Also IPFS, sehr, sehr interessant. Sollte sich jeder mal angucken, wie das funktioniert. Ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja,
ja. Also das ist auch ein guter Punkt auf jeden Fall. Und ich das ins Auto steigen und dass es schon so ist, das ist ein Riesenpunkt sogar. Also daran hatte ich gar nicht gedacht, aber es ist ein Riesenpunkt, weil dann ist dieses eigentlich nimmt man immer mehr Arbeit, wird dem Menschen halt abgenommen. Auf der einen Seite ist es schon schlecht, glaube ich, so von der einen Seite her. Auf der anderen Seite aber auch übel gut, weil in Positionen wie zum Beispiel, man geht in Urlaub und da muss man erstmal das komplette Auto umstellen auf seine Dings. Aber man kann auch ins Auto steigen und alles ist schon fertig, weil man YokuPass im Auto benutzt hat, also weil das eben verbunden und connected ist. Das macht einen Riesensinn. Das macht wirklich einen Riesensinn. Und also ich habe ja schon angesprochen und die Leute, die hier zuschauen, wissen vielleicht nicht, aber ich komme ja aus dem Musikmarketing viel und werde das ja auch weiter mehr oder weniger machen und da immer ein bisschen auf die Musik auch Insights geben, wie sich das verändert im Web3 und im Metaverse. Gibt es irgendwelche Use Cases für die Musikindustrie, für Musikmarketing oder vielleicht auch einfach Artists von YokuPass? Was könnte man da machen?
Ich denke, eine der größten Sachen ist, dass Artists ihre Community besser dadurch kennenlernen können. Wenn ich jetzt Artist bin und User dann eben auf einen Marktplatz kommen oder auf eine Website, die ich als Artist benutzen kann, dann kann ich ja an sich theoretisch, wenn die Nutzer das eben mit mir teilen wollen, dann sehen, auf welchen Websites sind die unterwegs, was finden die cool, was finden die, abgesehen von meiner Musik, was für Autos mögen die? Mögen die überhaupt Autos?
Ja.
So, mögen die vielleicht eher Motorräder? Und dann baue ich das vielleicht auch in meinen nächsten Song ein, diesen Kontext, den ich jetzt bekommen habe über meine Community.
Es geht hier wirklich, sorry, dass ich unterbreche, aber es geht hier wirklich um komplettes krasses Marketing, weil es geht echt um so tiefe Sachen, nicht nur oberflächlich, welche Streams kommen am besten an, sondern das ist dann wirklich etwas tiefer. Es geht hier auch viel um Datenanalyse der ganzen Sache, wenn du die Daten von YokuPass bekommst. Die werden natürlich hoffentlich dann auch in einem guten Dashboard übermittelt. das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt, das stimmt.
Ah, das will ich vielleicht noch sagen. Jetzt am Anfang verarbeiten keine Daten. Das ist einfach jetzt so, hey, dieser Link oder das, was ich jetzt, der Nutzer kann bei uns im Dashboard eingeben, hey, das sind meine Sachen. Dann wird es überall schon automatisch ausgefüllt auf den Webseiten. Dann habe ich dieses Autofill. Oder wenn ich jetzt sage, hey, bitte speichere das, damit das irgendeine andere Website vielleicht mal benutzen kann, was ich gerade mache auf dieser Website. Dann werden die Links einfach nur gespeichert. Wir machen daran gar nichts, weil wir ja auch erstmal nicht wissen grundsätzlich, was für Daten drin sind. Wir wollen auch den Leuten dann Tools an die Hand geben, wo sie dann Sachen analysieren können, solche Daten. Ja, weil wir wissen, okay, das sind Links, damit könnte man theoretisch das und das machen. Konkret jetzt aber etwas an den Daten machen, machen wir selber nicht. Wir haben dann eben nur ein Interesse daran, Leuten zu helfen, mit den Daten, die sie dann bekommen, etwas dann zu machen. Aber wir von uns machen gar nichts.
Ja, okay, das ist wichtig zu sagen, das stimmt. Ja. Und gibt es doch eine andere Branche, wo du vielleicht beim Machen gemerkt hast, Alter, das ist ein geiler Use Case? Oder gibt es sowas, wo du dachtest, der ist besser als das Auto, der ist besser als für die Musik, so das ist der Use Case für die und die Branche, wo du sagst, so, weißt du? Gibt's das?
Ja, nee, also Autoindustrie fand ich super, deswegen bin ich da ein bisschen tiefer eingestiegen. Aber was ich auch sagen kann, alles, was irgendwas mit Regulation zu tun hat, vor allem im Internet, dieses, ich zeige meinen Ausweis vor und oder ich will jetzt ein Trade Republic Konto machen oder sowas und dann muss ich durch diese Authentifikation Und dann muss ich da hier mit meiner Kamera was machen und Ausweis. Und das Schlimme ist, ich habe es ja schon mal gemacht irgendwo anders. Und dann musste ich die nächsten 3 Male nochmal machen.
Du bist ja nicht jünger, ne?
Genau. Und wenn man, was man auch kann, wenn man jetzt verifizierte Daten in diesen NFT packt und hinter diesem User speichert, dann können wir auch uns diese ganzen Schritte sparen. Dann hast du es einmal gemacht bei dieser Stelle, die es verifiziert, und danach musst du es nie wieder machen. Du loggst dich ein, boom, die können an sich wissen, wer du bist. Und eine andere Sache, ich habe mit jemandem gesprochen, der aus dem ganzen Finanzsektor kommt. Und er meinte dann, ja, dadurch könnte man doch anonyme Bankaccounts an sich mal aufmachen. Und das wäre ein bisschen, also weiter gedacht alles. Aber man bräuchte eine Reißleine. Das heißt, man müsste sagen, Jokopass oder irgendein Dritter bekommt jetzt so einen Schlüssel, mit dem man diese Perso-Daten dann auch wieder entschlüsseln könnte. Aber das passiert nur, wenn jetzt die Staatsanwaltschaft kommt und sagt, jetzt rückt das Ding raus. Und währenddessen, bevor irgendetwas Illegales zum Beispiel passiert, könnte dann diese Person zu einer Bank gehen, ein Konto öffnen, komplett anonym, würde dann natürlich auch viel, viel schneller gehen als alles andere. Und solange dann nichts Illegales passiert, dann weiß die Bank nicht, wer dahinter ist. Das könnte man machen. Oder was ich bei dem Auto auch geschrieben habe, es wäre denkbar, dass man da auch eben dann so ein Perso hinterlegt und dann jetzt hier die Polizei dann an sich schon weiß, okay, diese Person hat noch nie irgendwelche Verkehrsdelikte oder sowas begangen. Und deswegen halte ich die einfach gar nicht an.
Ja.
Außer es passiert was. Die Frage ist, ob wir das wollen.
Wollte gerade sagen, das wäre dann noch wieder so eine ethische Frage. Ne?
Genau.
Wie weit will man das regulieren? So, ne? Das ist dann wieder so eine ethische Frage. Aber die Punkte, diese regulatorischen Sachen sind auf jeden Fall sinnvoll. Das stimmt schon. In gewissem Maße. Ne?
Ja. Technisch natürlich möglich. Und dann bei dem Ding mit dem Anhalten könnte man auch sagen, okay, wir geben einfach nur raus, ob da irgendetwas auf dem Kerbholz ist oder nicht. Habe ich schon mal irgendwas gemacht oder nicht? Wenn nicht, und ich weiß nicht mal, wer drin ist. Also Name und alles Mögliche ist da nicht drin. Es wird nur ausgegeben, ob da schon mal was war oder nicht. Dann könnte man das einfach ausgeben. Das ist aber auch ja, ethische Fragen und ich denke, das ist auch immer dabei. Also mit neuen Sachen, dass man sich fragt, wollen wir das überhaupt?
Ja, das
und
stimmt.
Bei manchen Sachen wollen wir es wahrscheinlich auch nicht.
Ja, ich glaube allgemein, so das Metaverse wird aufgrund, oder Web3 Metaverse wird aufgrund von so Sachen wie Jokopass transparenter und für den User einfacher, aber ich glaube, es treffen viel, viel mehr Fragen auf, was will ich wirklich preisgeben oder also auch nicht im Kontext vom Internet und Suchen und Shopping, sondern wirklich in Sachen von ja, AR und VR, was will ich den Leuten preisgeben, weißt du, das spielt da ja auch eine Riesenrolle und das sind ja noch intimere Insights als ja, ich gucke mir ein YouTube-Video an, weißt du?
Ja.
Ja, das stimmt. Also da ist, ich glaube, der Punkt, dieses Ethische, ist da nochmal ein Riesenpunkt. Aber gibt es natürlich auch viel mehr Daten, weil wenn jemand eine Brille hat, rumläuft, kann man viel mehr sehen, als wenn er nur manchmal das Handy rauszückt, wenn er wirklich Zeit hat.
Das müssen wir auch gucken. Also ob jetzt dann die Brillen wirklich die Handys und die PCs dann irgendwann mal vielleicht ablösen. Werden wir sehen. Noch sind sie nicht auf dem Markt. Und das würde dann natürlich auch dann eben, wie du schon gesagt hast, dann eben neue Daten, neue Möglichkeiten dann eröffnen.
Ja, ist crazy. Ja. Also diese Datensache ist schon heftig. Und ich weiß nicht, also wie stehst du, das ist jetzt komplett weg davon, aber was denkst du, das Metaverse an sich, so es wird kommen, es steht außer Frage. Es ist mehr die Verbindung von Web3 und AR und VR. Also diese Fusion von dem Ganzen spiegelt das Metaverse wider. Aber glaubst du, es wird so sein, dass man wirklich, also du hast schon am Anfang angesprochen, Multiversum, aber was stellst du dir darunter vor? Ich glaube, das ist ziemlich interessant.
Lustig, weil ich habe vor 2 Stunden schon mit einer Gruppe darüber gesprochen. Ich stimme dir zu, dass wir da dann eben mit VR und AR drin sind, das gehört irgendwie zum Metaverse dazu, so wie wir es sehen oder wie wir uns das vorstellen. Ich würde aber Metaverse, so wie wir es jetzt mal weg von diesem Technischen, würde ich jetzt mehr auf diese Meta-Ebene gehen und sagen, Metaverse ist das Empowerment des Consumers im Internet. Das schwingt immer mit, dass dieser Paritätsgedanke, dass wir nicht mehr einfach nur Zahlen sind und man mit uns machen kann, was man will und wir werden manipuliert von vorne bis hinten, sondern dass wir jetzt was zu sagen haben. Ich denke, das ist das Metaverse, das ist der Gedanke hinter dem Metaverse.
Ja,
und der ganze technologische Fortschritt, der hat das natürlich auch enabled, uns zu diesem Punkt gebracht und wird dann eben auch natürlich immer dabei sein.
Ja. Ich glaube, also das, was du gerade gesagt hast, hätte ich als das Web 3 definiert, aber wenn ich drüber nachdenke, ist das ja auch eigentlich das Metaverse. Also, weißt du, so dieses, das geht so ineinander über, also da kann man nicht so krass definieren, was jetzt, also das Web 3 hätte ich jetzt definiert, ist das Metaverse ohne AR und VR, mehr oder weniger, also die Infrastruktur des Ganzen, und ins Metaverse kann man steigen, indem man eben erweiterte Realität oder virtuelle Realität nimmt, weißt du?
Stimmt. Das macht auch Sinn. Also es ist nicht so, dass das nicht Sinn macht, diese Definition, ja. Da habe ich mich noch nicht so krass damit auseinandergesetzt, was jetzt der Unterschied zwischen Web3 und Metaverse ist.
Ja, aber das wollte ich einfach nur wissen, weil das hat mich echt brennend interessiert, wie das andere sehen. Aber weil ich konnte selbst nicht definieren und ich habe so eine Chart gemacht und so ein bisschen rumgespielt, wie kann ich jetzt was eigentlich definieren, weil ich habe es wirklich meiner Mutter erklärt. So, was ist eigentlich das Metaverse, hat sie gefragt. So. Und da habe ich erstmal überlegt, ja, was ist es eigentlich, so, weißt du? Und da habe ich mir so ein bisschen was zusammengereimt und es hat für mich echt Sinn gegeben und das war ja das, was ich dir gerade gesagt habe. Aber da muss ich ein bisschen nachlesen, auf jeden Fall auch.
Oh nee, das macht Sinn. Also zu sagen, das Metaverse ist so das, was du dann experiencen kannst. Das ist dieser Space, der online, der ist nicht physisch.
Ja.
Und Web 3 ist so diese Epoche des Internets. Und diese Epoche hat natürlich hier diese Gedanken dabei, dass die Technik und sowas. Ich denke, das macht Sinn. Das wäre eine ziemlich gute Definition, solltest du wirklich mal publishen.
Ja, okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, ansonsten, hast du noch irgendwas zu sagen über Yokopass oder über die Sachen, was kommen wird?
Also, wir werden das Ganze jetzt in den nächsten wenigen Wochen auf unserer eigenen Website publishen, yokopass.com, gerade ist da noch nichts. Und dann werden wir uns auch an den Token-Launch machen und die Implementierung bei anderen Unternehmen dann eben starten. So, und in the meantime, auf meinem LinkedIn oder im Discord wird man dann mit allen Informationen versorgt.
Ja, das ist cool. Also ich support die Idee, weil es wirklich Transparenz in verschiedenster Art und Weise gibt und es gibt mehr oder weniger Spielraum, wer wie was will und wenn man das will, kann man sogar noch was verdienen. Also also meiner Meinung nach ist das wirklich was Cooles und ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich würde euch vorschlagen, ihr folgt es auch am besten. Alle Links sind dazu in der Beschreibung. Ich packe euch die Website auch schon mal rein, auch wenn da jetzt noch nichts ist, aber für die Leute, die es vielleicht später sehen, klickt einfach mal drauf und guckt, ob es soweit ist. Sollte ja bald soweit sein. Ansonsten, Discord gibt's, schaut da auch rein und wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, danke, dass du mitgemacht hast, beziehungsweise danke, dass du auf meinem Kanal warst. Ich werde es jetzt öfters bringen, dass ich jetzt Leute einlade aus dem Space und vielleicht die einzelnen Vorteile rausdeute und einfach mit denen über Sachen wie eben das letzte Gespräch, was ist das Metaverse eigentlich, rede, weil ich finde das ziemlich interessant. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Wünsche euch
viel Glück,
wir bleiben ja eh in Kontakt. Und dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich mich verabschieden. Mach's gut, lass gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Videos. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.